Stoff und Informationen eigentlich in diesem Buch drinsteht. Das möchte ich gleich vorne wegschieben. Also hoffe ich dann nicht, dass irgendjemand enttäuscht ist, wenn man sagt, ah Mann, das hätte ich auch gerne auch noch gehört, weil wir haben heute, wollen wir im Schnelldurchlauf von 2,5 bis 3 Stunden 36 Kapitel behandeln, deren Fülle so gewaltig ist, dass ich nur Ansätze weitergeben kann. Ich habe hier einen Stick und der Bernd hat einen PC und dann kann der sich den auch drauflegen. Also wer einen Computer hat, der darf dann auch gerne die ganzen Dateien haben. Das vierte Buch Mose. Eigentlich sind wir heute in einer Wüstenreise unterwegs. Ich schwitze auch jetzt schon, bevor es überhaupt begonnen hat. Und deshalb entschuldigt meine etwas legere Auffassung. Bei uns in Berlin ist es noch ein bisschen wärmer wie bei euch hier. Und ja, da habe ich die Israeliten, ich kann die so voll verstehen, wenn die so in der Wüstenreise mal öfters Durst hatten. Das möchte ich gerne mal so vorne wegschicken. Das Buch wird genannt Numeri, Zahlen oder Bemidbar. Das ist eigentlich der Originaltitel des Juden. Und nur mal für den einen oder anderen, der damit mal zu tun hat. Numeri, Zahlen. Das werden wir merken nachher, warum das so ist. Wer die ersten 10 Kapitel des 4. Buches Mose gelesen hat, der weiß vielleicht nicht immer, was er gelesen hat. Manche Namen werden dir auftauchen, so ähnlich wie die ersten 9 Kapitel der Chroniken. Aber jeder Name hat, das wird vielleicht heute so ein bisschen deutlicher werden, dass manche Namen in der Bibel eine Bedeutung haben. Ich bin mittlerweile 57 Jahre alt und ich bin nicht aus Ägypten gekommen und bin auch nicht durch das Rote Meer gezogen und bin auch nicht in das verheißene Land gezogen. Aber irgendwo gab es Stationen in meinem Leben, die eine Bedeutung bekommen haben. Und überall, wo das geschah, bei Gottes Volk, da hat er diesen Orten einen Namen gegeben. Und das wird uns auch heute beschäftigen. So wie bei dir und bei mir im Leben werden Situationen auftauchen. Orte, die mir eine Bedeutung haben. Für mich will ein Beispiel sagen. Ich habe früher in einer Zeit ohne Gott bestimmte Musik gehört. Und die Musik, die hat heute noch einen Einfluss auf mein Leben, wenn ich sie wieder höre. Das ist so. Und so haben bestimmte Dinge wieder einen Einfluss auf dein und mein Leben, ohne dass wir es merken. So war das bei Israel genauso. Bemidbar, das ist der Jude fängt an ich will das mal vorlesen, damit ihr wisst, was ich meine. Wir können das ja mal aufschlagen. Ihr habt ja, hoffe ich, der ein oder andere die Bibel dabei. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelt der Zusammenkunft. Und wer das Hebräische kennt, der wird wissen, aha, das Wort hier fängt dann an, und in der Wüste, glaube ich, und in der Wüste. Und deshalb hat man Bemidbar, Midbar heißt eigentlich Wüste, und B, dieser Vorsilbe offensichtlich, und in der Wüste. So geht das Wort weiter. Das heißt, Gott will eigentlich deutlich machen, die Geschichte mit meinem Volk, die hört im dritten Buch nicht auf. Die geht nonstop weiter. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass auch die Geschichte von dem Zug durch die Wüste weitergegangen ist. Denn wer das 2. Kapitel, da war das letzte Mal, wo geschichtliche Informationen kamen, wer da aufgehört hat zu lesen, in dem 2. Buch, sorry, wird festgestellt haben, dass man da unten an diesem Berg Horeb oder Berg Sinai oder Berg Gottes, wie er auch genannt wird, dass man dort stehen geblieben ist. Das ist 2. Buch Mose. Damit hört das 2. Buch auf. Das 3. Buch, da redet Gott aus dem Zelt der Zusammenkunft. Und da geht es ganz viel darum, wie wir mit Gott in Verbindung kommen, wie wir Gott nahen, wie wir opfern und all diese Dinge. Und das habt ihr letztes Mal gehabt, deshalb will ich auch gar nicht mehr über irgendein Thema dazu eingehen. Jetzt frage ich einfach mal in die Runde. Sagt mir mal einfach so aus dem Stegreif, ohne dass ihr euch hoffentlich vorbereitet habt, 4. Buch Mose. Ladies, auch genauso. Ich kenne bei euch nicht die Namen, sonst würde ich euch einfach mit Namen ansprechen. Sagt mal einfach, ihr dürft freimütig auch was sagen. Send mir eine Geschichte aus dem 4. Buch Mose. Bei Boto hoffe ich, dass er das weiß auch.
Ja, sie kamen nach Kadesh Barnea.
Sehr gut. Ja, gut. Das wird uns noch beschäftigen, Kadesh Barnea. Werden wir ganz lange verweilen. Ja, noch jemand? Dalina. Ich muss mal wieder unsere Fahne hochhalten. Komm.
Wir wollten Wasser aus dem Felsen und...
Das ist eine ganz schöne Geschichte. kommt. Fällt euch nichts ein, muss ich das jetzt, so viel Informationen habe ich gar nicht vorbereitet.
Gesetz des Nasius, Sirea.
Sehr gut, ja. Wir wollen nicht nachgucken.
Nee,
heute nicht. Okay, gut, okay. Also, ich weiß nicht, es geht euch so ähnlich wie mir. War das jetzt wirklich, oder hat jetzt der eine oder andere sich nur nicht getraut? Weil er sagt, war so eine einfache Frage. Aber ihr werdet vielleicht feststellen, und ich hoffe, mit Gottes Hilfe, dass vielleicht der eine oder andere merkt danach, oh, ich habe dieselbe Frage übrigens zu Hause gestellt. Ich hatte nur zwei Töchter gerade da, die auch nicht mehr immer da sind, und habe mal gefragt, könnt ihr mir mal sagen, Geschichte aus 4. Buch Mose. Und eine Tochter hat wenigstens die Sache gerettet, Loischen, die Kleinste. Ja, da war doch was hier mit diesem Wahrsager da, dem William. Dankeschön, dann wollte ich mal prüfen, hat er doch aufgepasst. William. Und dann möchte ich euch nur mal Geschichte erzählen. Als ich zum Glauben kam an den Herrn Jesus Christus, kannte ich die Bibel so gut wie gar nicht. Kannte nur so ein paar Passagen. Und dann bin ich, damals hatte ich noch viel mehr Zeit, bin ich mal ins Museum gegangen, da waren Bilder von Rembrandt. Und dann ist da ein Bild, wo der Prophet Bileam seine Eselin unter sich schlägt, weil sie nicht weitergeht, weil in diesem Hohlweg der Engel Gottes ist. Und dann wird da so ein bisschen berichtet dazu, das steht da und da, denke ich mich, das musst du aber mal nachlesen, steht sogar wirklich in der Bibel. Und ich lese nach und dann haut mich wirklich vom Sockel. Da wird doch Tatsache erwähnt, der Engel redet mit Bileam. Denke ich, kann doch gar nicht wahr sein. Dieser Esel redet mit Bileam. Die Eselin, das kann doch nicht wahr sein. Steht sowas in der Bibel? Hatte ich also wirklich. Und ich hoffe, dass, wenn wir an diese Geschichte kommen, dass ihr merkt, meinem Gott kann ich sogar zutrauen, dass das passiert. Übrigens war das für den Bileam, der gewohnt war, mit Geistern Umgang zu haben, nichts Ungewöhnliches. Der Bileam ist überhaupt nicht erschrocken gewesen, dass auf einmal dieses Lasttier mit ihm sprach. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil bald ist ja schon die Pause. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich habe mich auch gar nicht so gedanklich vorbereitet, dass ich das mal geübt habe. Also wenn wir früher Pause machen, wundert euch nicht. Machen wir später Pause, dann wundert euch auch nicht. Normal, wenn wir jetzt in Memphis oder Nof oder überall dort in Ägypten gewesen wären als Israeliten, wo das Volk war, und wir wären nach Kanaan gezogen, wo das Land war, was Gott ihnen verheißen hatte, dann wäre das eigentlich keine lange Tour gewesen. Man hätte den Weg der Philister gehen können am Meer entlang. Das war kein Problem für ein großes Volk von ca. 2 Millionen Menschen. Man hätte, weil Gott ja unbedingt diesen Umweg machen wollte, zu dem Berg, dort unten dem Horeb, dann hätte man selbst von dort nach Kadesh Barnea, ungefähr in 11 Tagen wäre man in Kadesh Barnea gewesen. Also alles gar keine langen Touren. Das habe ich extra mal dahin geschrieben. Kann man das lesen von da hinten? Ja?
Ja.
5. Mose 1, Vers 2, da ist diese Information. Gott führt sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er nahe war, so steht 2. Mose 13. Denn Gott sprach, damit es das Volk nicht gereue, wenn sie den Streit sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Nun wusste Gott, und das möchte ich auch vorneweg schicken, Gott wusste natürlich ganz genau, wie das mit uns Menschen gehen wird. Weil die Reise dieses Volkes ist eine Reise, man kann eigentlich sagen, eine Lebensreise. Oder es ist ein Bilderbuch. Das gesamte Alte Testament ist eigentlich ein Bilderbuch. Es beschreibt uns biblische Wahrheiten, die wir im Neuen Testament kennenlernen. Zum Beispiel, und das habt ihr letztes Mal gehabt, deshalb muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als Gott das Volk rettete aus Ägypten, da rettete Gott das Volk durch ein ganz einfaches Mittel. Da wird ein Lamm geschlachtet. Das feiern die Juden heute noch. Das ist das Passahlamm. Und dann wurde von dem Blut, von dem Passahlamm an die Seitenschwellen und an die Oberschwelle von der Tür, wurde das angemalt. Und wenn dann in dieser Nacht Gott durch die Reihen Ägyptens ging in diesem Land, dann wurde jeder Erstgeborene getötet. Außer in dem Haus, wo dieses Blut zu sehen war. Ging Gott vorbei. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, da ist jemand gestorben für uns, damit wir leben können. Das ist die biblische Bedeutung dabei. Und so wird das Volk Israel erlöst durch das Blut des Lammes. Die Bedeutung konnten die Israeliten nicht verstehen. Die haben 1500 Jahre lang warten müssen, bis Jesus kommt. Und Johannes der Täufer sagt, guck mal, da ist Gottes Lamm. Das nimmt die Sünde der Welt weg. Da verstanden sie auf einmal. Da ging manchen Israeliten ein Licht auf, aber auch erst später. Dann werden sie befreit. Hier ist ja Pharao, herrscht über dieses Land. Ein Pharao, ein Bild des Teufels. Und dann müssen sie erst durch dieses Rote Meer ziehen. Und Pharao mit seiner Heeresmacht hinterher versucht, das Volk einzufangen. Schafft er nicht. Pharao und seine Heeresmacht kommt ums Leben. Und erst auf der anderen Seite, angeführt von Miriam, fangen sie an, Lieder zu singen, die Frauen. Da fangen einfach die Gläubigen an zu singen. Ist was ganz Herrliches, dass wir singen können. Das können wir erst, nachdem wir auch bewusst sind, den Pharao und seine Heeresmacht, die hat er in das tiefste Wasser, in das tiefste Elend gebracht. Also das heißt auf gut Deutsch, in der Sprache des Neuen Testaments, Gott hat uns eine vollkommene Rettung geschenkt. Christus hat am Kreuz den besiegt, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Das ist die Bedeutung eigentlich von diesem Roten Meer. Vollkommene Befreiung. Jetzt sind sie auf der anderen Seite. Wir sind in vollkommener Sicherheit. Und wenn Gott, wieder in der Sprache des Neuen Testaments, wenn Gott jetzt gleich sein Volk in 11 Tagen rübergebracht hätte, dann wären sie auch in das verheißene Land gekommen. Aber Gott wollte gerne, dass die Leute eine ganz lange Tour machen. Und wir fragen uns manchmal, warum ist das so? Warum muss man so eine lange Tour machen durch Ägypten, durch die Wüste, bis in das verheißene Land? Warum ist das so? Die Wüste, hat jemand mal gesagt, ist eine Illustration unseres Lebens in dieser Welt. Da kommen Versuchungen in der Wüste. Wir werden ähnlich versucht. Wir werden versucht, auch unser ganzes Leben ist eigentlich ein Leben von Versuchungen. In dem Moment, wo du zum Glauben kommst an Christus, wo du mit dem Herrn Jesus leben willst, wirst du merken, du kommst in Situationen, wo du versucht wirst. Dann erlebst du etwas ganz Wichtiges in der Wüste. Du erlebst Gott. Ganz wichtiger Punkt. Ein Kind Gottes, der Christus als Erlöser kennt, der darf wissen, hier ist einer, auf den kann ich immer zählen, in allen Situationen des Lebens. Das ist mein Gott, mein Erlöser, mein Herr. Und da geht darum, wie Gott mit mir redet. Manchmal gibt Gott ganz unterschiedliche Situationen. Er kann durch die Schrift reden zu mir, durch sein Wort. Da haben wir dieses wunderbare alte Bibelbuch hier. Er kann durch seinen Geist reden, dass er mir Dinge klar macht. Und er kann durch Umstände reden. Das macht er auch bei Israel, hat er es gemacht, aber das macht er auch bei mir manchmal. Und ich denke, bei dir genauso. Oder bei ihm. Gott hat Vorsorge getroffen in der Wüste, denn die Israeliten erleben etwas, die kriegen Hunger. Wo kann man 2 Millionen Menschen unterhalten in der Wüste? 2 Millionen durchbringen über 40 Jahre, wie soll das gehen? 600.000 Mann waren alleine die Männer, die männlichen Krieger, also diese Leute, die gemustert wurden zum Kampf. Und dann kann man also noch 1,4 Millionen dazu rechnen, plus X. Eine ganze Menge Leute. Gottes Zuflucht und Ruhe in der Wüste. Göttliche Führung in der Wüste. Womit hat Gott eigentlich sein Volk geführt? Weiß das jemand? Wer ging vorne weg? Die Wolke, richtig, einmal. Die Wolkensäule bei Tag oder die Feuersäule bei Nacht, wenn sie dann nachts mal Licht brauchten. Aber was ging immer vorne weg? Auch ganz wichtig. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir finden auch für unser Leben. Die Bundeslade. Die Bundeslade, Bild von Christus. Und wenn mein Herr nicht mitgeht, dann gehe diesen Weg nicht. Ich will mal ein Beispiel sagen. Die Bundeslade wird nie mit mir gehen, wenn ich Ungläubigen heirate. Weil ich genau weiß, es ist nie der Weg Gottes, der Wille Gottes. Weil ich nur Not und Elend auf meinem Weg sehe. Und kann nie sagen, aber Herr, du hast mir das klar gemacht. Ich kenne Leute, die haben das alles mir erzählt. Sag ich, dann müsste ja Gott sich selber Lügen strafen, weil er genau das gesagt hat, mach das nicht. Nur als Beispiel mal. Oder göttliche Führung und so weiter. Dann göttlicher Schutz in der Wüste. Dann, wie Gott die Wüste gebraucht in unserem Leben. Nämlich eine Zeit der Sklaven vergeht. Da waren Israeliten, die hatten die Zeit in Ägypten erlebt. Und jetzt kommen neue heran, die wachsen daran, aber die haben nicht dieselben Erfahrungen. Da werden welche, die werden sterben und begraben und erst dann kann ich das Erbe in Besitz nehmen. Also es gibt viele Dinge, wo ich merke, wo Gott mir Illustrationen geben möchte, was ich lernen muss, nämlich geistlich zu sterben, sagt übrigens der Apostel Paulus. Es kommen Dinge an mein Leben heran, die mir Not machen und Gott und Paulus sagt, täglich sterbe ich. Eine Generation von befreiten Menschen wird im Trainingscamp Wüste von Gott selbst geschult, trainiert und hingewiesen auf seine Absichten mit uns. Und dann gibt es die Schlussfolgerung noch dazu, zu der Zeit in der Wüste. Bedenke den Plan Gottes für dein Leben und versuche mit der Hilfe Gottes ihn zu verwirklichen. Noch einmal, das ist eigentlich das, was Gott uns lehrt in der Zeit der Wüste. Er hätte uns gleich nach Kanaan führen können, das sehen wir dann hier, zack, gleich durch, dann wärst du da. Mit der Sprache des Neuen Testaments, in dem Moment, wo ich zum Glauben komme, nimmt er mich in den Himmel und alles wunderbar. Und ich wäre passend für die Ewigkeit. Und jetzt sagt Gott, ich habe noch einen Plan für dich. Du bist noch hier in dieser Welt und diese Welt soll geistlich für dich eine Wüste sein. Du sollst etwas von Christus widerspiegeln in dieser Welt. Vielleicht ein Punkt auch noch, aber der soll uns nicht weiter beruhigen, ich will das nur mal erklären. Als wir geistlich in Ägypten waren, da waren wir in der Welt, da lebten wir ohne Gott. Das ist das Bild von Ägypten. Wir sind aber auch noch in dieser Welt, auch das sagt die Bibel, als Kinder Gottes. Wir sind als Kinder Gottes, leben wir auch in der Wüste, weil wir durch eine Zeit gehen, wo Christus nicht da ist. Und wir sind geistlich auch in diesem Land Kanaan. Das lehrt die Bibel im Neuen Testament. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Unsere geistlichen Segnungen als Kinder Gottes sind im Himmel. Alles das schenkt Gott uns. Das ist eigentlich, was die Bibel im Neuen Testament lehrt. Hier haben wir nur das Bilderbuch. War das einigermaßen klar oder zu kompliziert? Wir werden versuchen, schreibt euch ruhig Fragen auf, gehen wir nochmal drauf ein. Wir machen eine kleine Einteilung, die mache ich aber nur ganz kurz. Aber das habe ich eigentlich alles schon gesagt. Wir haben die ersten 10 Kapitel, sehr, sehr lange, schwierige Themen. Vorbereitung für die Reise, wir sind immer noch am Berg Sinai in den ersten 10 Kapiteln. Von Sinai geht es dann nach Kades bis Kapitel 14. Das ist schon eine ganz interessante Geschichte. In Kapitel 15 bis 19 haben wir die Lektion in Kades. Und dann machen wir eine Pause. Habe ich mir vorgenommen, in Kades wollen wir eine kleine Pause machen. Ist das okay? Gucken, ob wir das noch erreichen. Weil bis dahin bin ich ja schon Mord. Bis dahin, dann sehe ich schwarz. Denn ich bin nicht wie Mose. Der hat ja viel Geduld. Das werden wir auch noch sehen. Von Kades laufen wir rüber zu den Ebenen Moabs. Die Ereignisse in den Ebenen Moabs haben wir dann in 22, 32. Da kommt unser Freund Bilian, schwierige Kiste. Und dann sind wir kurz vor, auf der anderen Seite von Jericho. Dann stehen die ganz, das ist mir eigentlich mal so aufgefallen, als ich das nochmal jetzt so las, das 4. Mosebuch. Und wir hatten vor einiger Zeit mal in der Bibelstunde zu Hause Josua betrachtet. Man kann eigentlich 4. Mose und Josua 1 nonstop durchlesen, dann geht es gleich weiter, die Geschichte. MacDonald hat das alles ein bisschen anders eingeteilt, aber eigentlich vom Prinzip genauso. Die letzten Tage am Sinai, von Sinai bis in die Ebene Moabs und dann die Ereignisse in den Ebenen Moabs. Und jemand hat das sehr schön so formuliert, das ganze 4. Mosebuch ist die erfahrungsgemäße Verwirklichung unseres Todes und unserer Auferstehung mit Christus. Nochmal die Sprache des Neuen Testaments. Wenn jemand an das Lamm Gottes geglaubt hat, hat verstanden, Jesus starb für mich. In dem Moment ist er ein Kind Gottes. Er geht nicht ins Gericht, wie die Bibel sagt, sondern ist vom Tod ins Leben übergegangen. Und das ist ganz, ganz, ganz strahlende Gewissheit. Dass ich weiß, in dem Moment, wo ich jetzt hier sterbe, bin ich bei Christus im Himmel. Das sagt die Bibel. Und jetzt sagt Gott, aber ich nehme dich nicht gleich dahin. Manche nimmt er gleich hin, manche lässt er Jahre. Ich hatte eine alte Schwester, die besucht am Krankenbett, die war 104. Und dann sagte sie uns immer, weißt du, der Herr hat mich vergessen. Ja, der hatte sie natürlich nicht vergessen. Ja. Sie war ganz lieb, echt total lieb. Das war für mich eine Glaubensheldin, weil sie im hohen Alter an ihrem Herrn so festhielt. Und immer betete, wir wussten immer, die wussten noch alle unsere Namen, von den Kindern alles. Und da wussten wir, die betet für uns. Jetzt im 5. Mose, da gibt Gott so ein bisschen noch einen ganzen Überblick eigentlich und erklärt, warum auch diese Reise war. Und auch das möchte ich schon mal gerne vorneweg sagen. Damit wir, wenn wir darüber jetzt mal uns Gedanken machen, wissen, Gott hat die Israeliten nicht ausgewählt, weil die besser wären als die anderen. Sondern nicht, weil ihr besser seid wie andere Völker, hat Jahwe sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe Jahwes zu euch. Und jetzt kommt's, und das sagt Gott in diesem 5. Mosebuch, das ist aber jetzt Zukunftsmusik, denkt mal zurück, wo ihr hergekommen seid. Erinnert euch mal, wo seid ihr hergekommen? Herkunftsmäßig Ägypten, ohne Gott in der Welt, keine Heimat, keine Hoffnung, keine Vergebung, kein Heil, nichts. Und dann sagt Gott, ich will dir mal zeigen, wer du bist überhaupt. Du bist nicht, ich sage immer für mich, Axel wird mich unterstützen, du bist nicht besser wie der letzte Penner am Bahnhof Zoo in Berlin. Hört sich ganz hart an. Weil mein Leben ist eigentlich so kaputt, dass Gott sagt, hör mal, und dich nehme ich zu meinem Kind. So bin ich. So ist Gott. Aber ich will dir zeigen, wer du bist. Um dich zu demütigen, ich will dich prüfen, damit du mal siehst, was in deinem Herzen ist. Ob du die Gebote des Herrn wirklich hältst oder nicht. Und dann demütigt er dich und er ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest. Das habt ihr schon, glaube ich, im 2. Mose gelernt, dass Gott ihnen eine Speise gegeben hat auf der Reise. Die hatten Hunger, die Leute, und dann gleich, wie wir Menschen sind, Hunger haben, kriegen wir nicht gleich, wird gemeckert. Und das war das Prinzip in Israel. Und jetzt merken wir, wir werden diese Reise, na komm doch mal. Ich habe extra neue Dinger reingemacht. Das beginnt mit, der Herr redet zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelt der Zusammenkunft am 1. des 2. Monats, im 2. Jahr nach ihrem Auszug. Wenn Gott jetzt redet, dann gibt es ganz wenige Informationen über die Zeit. Aber eine ist ganz interessant. Es sind 13 Monate vergangen seit dem Auszug aus Ägypten und circa 4 Monaten seit dem 2. Buch Mose. Und das ist ganz interessant überhaupt, können wir das lesen alles, ja? Dass die ganzen Zeitepochen und was geschah, dass eigentlich die gesamte Wüstenreise, dass Gott Informationen eigentlich nur gibt über circa 2 Jahre und 38 Jahre kommt gar keine Information. Wenn wir nachher sehen, auf einmal von Kapitel, glaube 19 zu 20, sind wir auf einmal 38 Jahre später. Und dann fragst du dich gleich, was ist denn da passiert? Ich möchte auch mal was sagen über die Archäologie, vielleicht mal informativ für die, die das interessiert. Man wird sich ja vielleicht Gedanken machen, hör mal, stimmt denn das da alles? Und ich gehe immer gerne solchen Fragen nach. Ich kann eins sagen, 100%, es gibt keinerlei Informationen in Ägypten, dass Israel je dort gewesen ist. Jetzt wirst du natürlich sagen, ja, dann waren sie nie da. Aber wer die ganzen antiken Schreiber kennt, die, die die Macht hatten, haben immer versucht, wenn neue Dynastien kamen, irgendwelche Leute von Alten, die irgendwo quergelaufen sind, dass diese ganze, ja, nenne ich mal, Information über diese Leute ausradiert wurden. Dann hat Israel selbst, war immer ein fremdes Volk, das kannst du in 1. Mose 49 nachlesen, das waren Leute, die Schafhürden hatten. Und das war den Ägyptern ein Gräuel. Also, dann gab es eine ganze Zeit in Dynastie, die wurden so, durch die sogenannten Hyksos beherrscht in Ägypten. Da war ein Fremdvolk, Fremdherrschaft über eine lange Zeit und da weiß man ganz, ganz wenig drüber. Man weiß wirklich nicht genau, wann Josef mit diesem Pharao zusammen gewesen ist. Aber die Information, die die Bibel gibt über Ägypten und über alles, was in Ägypten vorkommt, lässt ganz eindeutig den Schluss zu, das ist wirklich da so gewesen. Und dass da nirgends irgendwelche außerbiblischen Quellen über diese große Reise durch diese Wüste Sinai groß was berichten, ist ganz selbstverständlich. Jedenfalls hat man in der damaligen Zeit nicht groß außerbiblische Quellen zitiert. Nur das mal zum Erläutern. Aber die Informationen, die wir haben, nämlich in der Bibel durch einen Mann wie Mose, die sind schon sehr beeindruckend. Wir werden die ersten 10 Kapitel eigentlich so im Schnelldurchgang durchlaufen. Und ich möchte mich auf einzelne Passagen, Kapitel 14, Kapitel 19, 13, 14, 12, 11 auch noch ein bisschen. Und so verschiedene Sachen mal ein bisschen so Schwerpunkte legen. Weil eins ist deutlich, die ganze Zählung, die geschieht in Kapitel 1, die Zählung der Aufstellung der Stämme und Kapitel 2, die Anzahl der Pflichten der Leviten 3 und 4, Reinheit und Bekenntnis 5 und Eifersuchtsgesetz, da müsst ihr andere Brüder zu einladen, die euch da vielleicht noch so ein bisschen was dazu erzählen können. Das Gesetz des Nazireas werde ich auch nur kurz erwähnen, obwohl das sehr, sehr interessant ist. Opfer der Stammesfürsten, der Dienst an der Stiftshütte, das Passahwolke, die silbernen Trompeten. Eine Fülle von Informationen. Man fragt sich natürlich, hat das für uns noch eine Bedeutung? Meine erste Frage an euch lautet, muss ich überhaupt noch heute opfern, wie damals die Israeliten? Antwort, natürlich nicht. Warum? Weil das Vollkommene in Christus gekommen ist. Hier ist wahrhaftig die Erfüllung gekommen, die überhaupt die Opfer vorgebildet hat. Christus ist das wahrhaftige Opfer. Und das lernen wir vielleicht auch noch im vierten Buch Mose. Christus ist sowohl ein, Mose ist ein Bild von Christus. Aaron ist ein Bild von Christus. Josua ist ein Bild von Christus. Der hohe Priester, ja, Christus der hohe Priester. Christus der Führer seines Volkes. Christus der, der sein Volk in das Land einführt. Christus ist das Opfer und er ist zugleich auch der Priester. Überall merken wir, ist es ein Bild von Christus. Wir werden nachher noch was finden, da ist so eine komische Kuh, eine rote Kuh. Und diese rote Kuh ist ein Bild von Christus. Das ganze Alte Testament, das hört sich komisch an, ja? Aber das ganze Alte Testament ist eine Erfüllung, ein Hinweis auf Jesus Christus. Warum? Woher weiß ich das? Als der Jesus gestorben war und auferstand, da geht er mit 2 von seinen Jüngern nach Emmaus. Und die waren ganz niedergeschlagen und haben gesagt, ach, Mensch, was ist denn das so und warum? Und der war doch, wir haben gedacht, der würde uns retten und jetzt ist er der dritte Tag und ist alles weg, alles vorbei. Und dann erklärt der Herr diesen Jüngern dort alles das, was ihn betraf. Und dann sagt er so wörtlich, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann erklärt er ihnen im Alten Testament alles das, was ihn betraf. Da wird er ihnen erzählt haben von dem Passamahl. Da wird er ihnen erzählt haben von diesem Passa, das eigentlich ein Vorbild ist, dass das Lamm ein Blut geben musste und das Blut reinigt von Schuld und Sünde. Dann wird er ihnen erzählt haben auch von dieser roten Kuh vielleicht. Er wird ihnen erzählt haben auch von Abraham mit seinem Sohn, der geopfert worden ist und dass ein besserer als der Sohn Abrahams kommen wird. Und viele, viele Dinge. Und dann konnten die verstehen. Ah, so ist das. Und so gibt es ganz viele Dinge auch hier, die sprechen von Christus. Aber ich kann wirklich aufgrund der Fülle der Zeit, die wir haben, nicht auf alles eingehen. Wir haben 2 Musterungen hier. Erste Musterung ist Kapitel 1, zweite Musterung ist Kapitel 26. Wer weiß den Unterschied? Die erste Musterung ist, da sind die Leute alle noch am Leben. Die zweite Musterung ist, als alle über 20 gestorben sind in der Wüste. Die sind alle tot. Und dann ist dieses zweite Musterung ungefähr knapp 38 Jahre später. Ganz neue Generation. Dann, auch interessant, kann man das erkennen, dass es sozusagen wie das gesamte Volk angeordnet wird. Da ist also hier dieser Stiftshüttenbereich, das habt ihr im zweiten Kapitel schon mal gelernt. Hier ist die Hütte, das Heiligtum, das Allerheiligste. Dann ist das Waschbecken, dann ist dieser Opferaltar. Und nach Osten hin war der Eingang. Warum nach Osten? Keine Ahnung, nach Osten, da geht die Sonne auf. Aber ein Beispiel, ein schönes, was ich mal so gehört habe, was ich sehr gut fand, ist eigentlich eine herrliche Illustration, wie Gott gnädig ist. Wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Und der Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und was macht der Kain? Haut er ab, der Feigling. Stellt sich nicht seiner Schuld. Er geht in ein fremdes Land, und zwar östlich von Eden. Und jetzt sage ich mal mit meinen Worten. Gott macht die Tür seines Hauses nach Osten hin auf und sagt, alle Nachkommen Kains sind eingeladen, mit mir wieder Gemeinschaft zu haben. Und da kann man nur durch die Tür gehen. Die Tür, die zu diesem Bereich geht, wo Gott seine Gegenwart verheißen hat, die Tür ist Christus. Den müssen wir kennenlernen, um wieder neue Freude zu haben. Und dann sagt er, auf der Nordseite, das sind die Merariter, auf der Ostseite, da war der Mose mit Aaron und Eliezer, und auf der Westseite, da kann man sie erkennen, die Gersoniter, und die hatten auch verschiedene Wagen bekommen, um die ganzen Sachen, die sollten ja alles, das soll ja alles durch die Wüste geschafft werden. Und wenn es so heiß ist wie heute, da könnt ihr euch mal vorstellen, wird das richtig anstrengend. Immer durch die Wüste, die ganzen Sachen schleppen. Und die Kehatiter, die sollten die ganz heiligen Dinge tragen. Zum Beispiel die Dinge aus dem Heiligtum. Dafür waren die Kehatiter bestimmt. Und die Kehatiter, die werden uns noch auffallen. Heute. Hier sehen wir sie nochmal. Hier sehen wir auch die ganzen Zahlen. Hier sehen wir das Heiligtum. Merari, Gersom, Aaron, Mose und so weiter, die Söhne Aarons, Kehatiter. Das ist die Aufteilung und die Zählung der Stämme. Hier sehen wir die Zahlen. Also manchmal, wenn man dann so die Bibel liest, ich sage dann immer so mal jungen Leuten, lies weiter. Jetzt hast du Kapitel 2 gelesen, Ruben 46.500, Simeon 59.300, Gad 45.650, Judah 74.000, da steht dann alles da. Und manchmal ist das ja nicht immer so, ja, dann sage ich immer, wenn du so mal ein bisschen so eine geistlich mal eine Tiefphase hast, dann liest doch mal irgendwas Römer 1 oder Römer 5 oder Römer 8, damit du wieder hochkommst, dann besser, dann liest du das nicht. Aber vom Prinzip ist alles Gottes Wort. Und was Gott uns mitteilen wird, weiß ich nicht immer. Das möchte ich einfach mal so vorne wegschicken. Aber dass es Information war und dass Gott auch diese Aufteilung seines Volkes, wie die um diese Zelt gelagert waren, dass er es nie dem Zufall überlassen hat, ist ganz wichtig. Wer dazu mehr lesen möchte, kann ich mein kleines Buch empfehlen. Mose und die Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Die gehen, ich hoffe und denke, doch ein bisschen noch intensiver ein, als wir das hier können. Sehr schönes Buch. Wer sich auch noch tiefer mit der ganzen Materie beschäftigen möchte, dem kann ich noch ein Buch empfehlen. Davon habe ich am Anfang meines Glaubenslebens enorm profitiert. Das sind die 5 Bücher Mose von Charles McIntosh. Das ist eine Auslegung über die 5 Bücher Mose, die ist schon sehr gut. Dann wird in Kapitel 3 und 4 wird also auch von den Pflichten und den Anzahl der Leviten gesprochen. Die ganzen Leviten werden aufgezählt. Die Leviten sollten nämlich im Land Kanaan kein Land erben. Wer hier so ein bisschen das sieht, hier, der wird merken, aha, das ist das ganze Land Kanaan, das hat Gott aufgeteilt, aber Levi bekommt nichts. Levi sollte nämlich die ganze Sache in Verbindung mit, die ganze Arbeit in Verbindung mit der Stiftshütte oder mit dem späteren Tempel machen. Die Kehatiter sollten nicht ausgerottet werden, ganz wichtig. Die werden schon wieder erwähnt extra. Die Kehatiter hatten nämlich ganz, ganz wertvolle Sachen zu machen, eine ganz bevorzugte Stamm unter den Leviten. Und manchmal liest man manche Sachen nur so nebenbei. Dann Reinheit und Bekenntnis, dann das Eifersuchtsgesetz, das Gesetz für Naziräer, Kapitel 6. Wenn man das liest, denkst du, was bedeutet das denn? Kapitel 6, will mal ein paar Passagen lesen oder will das mal jemand von euch vorlesen? Kapitel 6. Es gibt so manche Gesetze, wo ich dann immer denke, was bedeutet das? Und wo ist das vorgekommen? Auch interessant. Kapitel 6, Vers 3, so soll er sich, wer möchte, Freiwillige vor? Soll ich machen, ja, gut. So soll er sich des Weins und des starken Getränks enthalten, dieser Nasier. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Keinerlei Traubensaft soll er trinken. Trauben, frische und getrocknete soll er nicht essen. Alle Tage seiner Absonderung soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zur Hülse nicht essen. Alle Tage seines Gelübdes, seiner Absonderung soll kein Schermesser auf seinem Haupt sein, bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn absondert. Dann noch weiter Vers 6. Alle Tage, die er sich für den Herrn absondert, soll er zu keiner Leiche kommen. Also, wir haben drei Dinge, die den Nasier kennzeichnen. Er soll keinen Wein trinken. Er soll sein Haar oder sein Bart wachsen lassen, wahrscheinlich auch inklusive Bart. Und er soll sich keinem Toten nähern. Und auch das, kann ich einfach nur wieder sagen, ist eigentlich eine Illustration von einem Menschen, der für Gott allein leben möchte. So war das damals. Und es gibt im Alten Testament eine Person, auf die das sich wirklich erfüllt hatte, weil da wird auch das besonders erwähnt, dass es ein Nasier ist. Kennt ihn jemand? Ganz bekannt, ganz laut. Simson, natürlich. Und wenn man diese Simson-Geschichte liest und kennt die Geschichte von dem Nasier hier, dann ist man ein bisschen enttäuscht, was das für ein Nasier ist. Der Nasier hatte nämlich nach außen hin, soll er keinen Wein trinken. Wein, Richter 9,13 habe ich mal dazu geschrieben, Psalm 104,15 ist eine Symbolik für Freude. Natürliche Freuden, davon sollte er sich enthalten. Es war nicht verboten, bei den Israeliten Wein zu trinken. Aber wenn er Nasier sein möchte, für Gott abgesondert, dann sollte er keinen Wein trinken. Wer eventuell noch ein Nasier sein könnte, wäre vielleicht Johannes der Täufer. Manche nahmen an, dass vielleicht auch Samuel, aber das weiß ich nicht, weil Samuel näher geheiratet hat. Aber war ja auch nur für eine Zeit immer Nasier. Und dann, er sollte sich keinem Toten nähern. Also das Haar oder auch vielleicht sogar den Bart wachsen lassen frei. Das ist einmal ein Zeichen bei der Bibel, dass langes Haar eine von der Würde und Unterwerfung, zum Beispiel bei 1. Korinther 11 von der Frau, aber es ist auch ein Zeichen äußerlich von Verlust einer Würde. Indem du einfach dein Haar ganz normal, du bist von Weitem, hat man schon gesehen, was du für ein Typ bist. Ein Nasier. Bei Johannes der Täufer übrigens war das so. Der muss für die Leute schon eine ganz beeindruckende Erscheinung gewesen sein. Und keinem Toten nähern, Absonderung von allem Art, von aller Art des Bösen. Und wer das, auf den das wirklich zugetroffen hat, im übertragenen Sinn, ist niemand anders als Jesus Christus. Christus, der wurde so wirklich entehrt vor den Menschen. Der wurde zu einem Schauspiel gemacht. Der hat wie kein anderer abgesondert für Gott gelebt. Deshalb ist eigentlich diese gesamte Nasir-Geschichte hier eigentlich ein Vorbild auf Christus hin. Denn alle die, die irgendwo mal Nasir gewesen sind, und das denke ich so ganz besonders von dem Simson, wer das mal nachliest in Richter 13, der wird zutiefst enttäuscht, wie diese Nasir, die damals diesen Buchstaben des Gesetzes erfüllen wollten, in 4. Mose 6, wie enttäuschend das war. Dann werden die Opfer der Stammesfürsten erwähnt, die Einweihungsgaben der Alten, Reinigung der Leviten und so weiter, möchte ich nicht weiter darauf eingehen, die Zeit rennt. Dann kommt das Passa, Kapitel 9 wird zum ersten Mal das Passa wieder erwähnt, seitdem sie aus Ägypten rausgezogen waren. Nun war ja nur ein Jahr schon vorbei. Was Kapitel 9 noch zeigt, vielleicht mal zur Information, dass das eigentlich nicht das ursprüngliche Passa ist, sondern das kleine Passa, werden wir ja noch was zu sagen. Das Passa wird hier zum zweiten Mal erwähnt und die dritte Erwähnung ist in Josua. Und da wird deutlich, dass sowohl in Ägypten ein Passa gefeiert wurde, in der Wüste wird ein Passa gefeiert und im Land ein Passa gefeiert. Die Kinder Gottes, wenn ich das mal übertragen wieder sagen darf, die Kinder Gottes, ob die nun in Ägypten noch waren, geistlich mitten in der Welt leben, ob sie in der Wüste leben, wo die Welt eine Wüste für sie ist, oder ob sie im Land leben, überall feiern sie das Passa. Überall gedenken sie an den, der für sie gestorben ist. Und das kleine Passa, das war eigentlich so eine gnädige Regelung von Gott, nämlich einen Monat später zu feiern, am 14. des zweiten Monats. Weil es konnte ja sein, dass du am ersten Monat, wo du Passa feiern wolltest, da warst du nicht rein, kultisch rein, wie das der Israelit war. Dann sagt Gott, okay, dann mach es dann im zweiten Monat. Und da gibt es eine Geschichte, die kennt ihr auch sicher ganz gut. Da war das nämlich in Israel so. Aber ganz, ganz Jahrhunderte später, als ein König dort war, wie es keinen zweiten nach David gab, das war Hiskia. Und da war man kultisch unrein. Und da hatte Gott diese extra Anordnung gegeben, dann feiert bitte das Passa im zweiten Monat. Und das war so eine Erweckungszeit. Und die zweite Erweckungszeit, die gab es unter Josia. Ihr Lieben, sonst gab es in Israel ganz wenig Freude nach David. Aber Passa, das war immer so eine Zeit, man erinnerte sich an das Lamm. Und das ist für gläubige Christen ein ganz wichtiger Punkt, dass sie sich immer daran erinnern, an den Tag, wo sie verstanden haben, warum Jesus gestorben ist. Und ich hoffe, dass das jeder hier weiß. Dass es einen Erinnerungstag gibt, da war doch einer gestorben für mich. Und das ist Passa. Unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Dann gibt es noch die Anordnung der silbernen Trompeten zum Aufbrechen oder Sammlung der Gemeinde. Und dann, ja, bricht man endlich auf. Jetzt kommen wir endlich dazu, loszulegen. Jetzt laufen wir endlich in der Wüste los. Und das finden wir in Kapitel 10. Im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. des Monats. Ich sag mal so, in unserer übertragenen Sprache des modernen Jahrhunderts 2013, sagen wir einfach im 20. Januar geht es endlich los. Im 20. Februar, sorry. Jetzt erhebt sich die Wolke und dann weiß jeder, oh, es geht los. Die Wolke erhebt sich, wir gehen los. Und wer geht zuerst vor? Die Bundeslade. Immer dran denken, wir gehen hinterher. Das sind die Priester, die tragen die Bundeslade. Wir hinterher. Jetzt brauchen sie auch von der Wüste Sinn nach ihrer Marschordnung und die Wolke ließ sich nieder in der Wüste Paran. Sie brachen zum ersten Mal auf nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Da waren sie also so lange jetzt am Sinai gewesen und jetzt geht's los. In dieser Zeit kommt ein Mann, ich will das jetzt nicht weiter alles, nur eine Sache kommt, das werden wir jetzt wiederholt erleben. Es kommen Schwierigkeiten. Mose ist der Führer des Volkes. Und jetzt kommen so Sachen, wo man merkt, wie soll ich jetzt entscheiden? Da kommt ein Mann, das ist ein Verwandter von ihm, Hobab, der Sohn Reguels, des Midianiters, der Schwiegervater von Mose. Und der sagt, hör mal, pass mal auf, wir müssen jetzt gehen, ich will nicht mitziehen, sondern ich will wieder zurück in mein Land und zu meiner Verwandtschaft. Und da sagte Mose, verlass uns doch nicht. Du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen. Das sind so ein paar so kleine Schwachpunkte im Leben von Mose, weil mit seinem Schwiegervater hat er schon mal so eine Situation gehabt. Und da hat der Schwiegervater ihm einen Tipp gegeben. Er sagt immer, Mose, pass mal auf. Gott hat dir den Auftrag gegeben, sagst du, das Volk zu führen. Aber pass auf, ich sehe doch, jeden Tag kommen die Leute zu dir und wollen fragen, haben Fragen. Was soll man denn da machen? Hör mal, der hat mir ein Zelt geklaut. Oder was ist da wieder los gewesen? Oder da ist eine Frau fortgelaufen. Was soll ich denn machen hier? Oder der hat am Sabbat gearbeitet. Was soll ich denn machen hier, Mose? Und einen ganzen Tag, und das hat er gesehen, er sagt, hör mal, nimm dir 70 Älteste. Ja, so Vorsteher aus deinem Volk. Die müssen die Sache regeln. Du machst das nicht gut. Und hier sagt er dem, und da kommen schon mal so manchmal so eine Kleinigkeiten so, hör mal, bleib doch bei uns, du sollst unser Auge sein, du sollst das alles führen hier bei uns. Und dann geht es weiter und dann zieht die Lade los und das geht wieder weiter hier, wie es in Vers Kapitel 10 dann heißt. Und wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, stehe auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Und wenn sie ruhte, so sprach er, kehre wieder, Herr, zu den Myriaden der Tausende Israels. Und damit endet Kapitel 10 und dann kommt Kapitel 11. In Kapitel 11, da wird schon ganz heftig. Das kennen wir schon aus dem zweiten Mose, dass die Israeliten klagen wieder. Und wenn sie klagen, schlagen sie ganz gewaltig hart. Nämlich sie sagen, weißt du Mose, wir sind hier in der Wüste und es ist sehr heiß. Ein Glück habe ich Wasser bekommen, aber die hatten kein Wasser. Und eigentlich haben wir auch nicht richtig zu essen hier. Jeden Tag Manna. Und wir erinnern uns, wir wollen gerne Fleisch essen, denn wir erinnern uns der Fische, die wir in Ägypten bekommen haben. Und wir haben die umsonst bekommen. Die Gurken haben wir bekommen, die Melonen haben wir bekommen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Und jetzt ist unsere Seele dürr. Und nur Manna sehen wir den ganzen Tag. Ganzen Tag nur Manna, morgens, mittags, abends. Und der Mose, der hört sich die Klagen an. Was soll er machen? Und er weiß nicht aus noch ein. Und dann kommt er zu Gott mit dieser ganzen Not und sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin doch nicht hier mit den ganzen Leuten schwanger gegangen. Und Hör mal, die wollen jetzt essen. Wo soll ich denn den Essen herbringen? Ich kann das alleine tragen, dieses Volk. Gott, mir reicht's. Sag ich mal mit meinen Worten. Das steht alles so in Kapitel 11. Ich allein kann es nicht. Und dann nimmt Gott, und das ist ganz interessant, das hat also offensichtlich auch diese Vorgaben von seinem Schwiegervater so ein bisschen gefruchtet. Er nimmt von dem Geist, der auf Mose ist, und legt es auf die Ältesten. Und die tragen jetzt mit. Ich will damit nur sagen, die moralische Qualifikation, die hat Mose bekommen. Das reichte für das ganze Volk. Gott hatte Mose bestimmt, das hätte auch gereicht. Aber Gott sieht die Schwachheit Moses. Und das ist interessant in der Bibel, ihr Lieben, dass Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden, sind Menschen wie du und ich. Menschen mit Schwachheit wie du und ich. Und dann wird dieser Geist von Mose genommen, wird auf die Ältesten der gelegt, damit sie die Sachen mitentscheiden. Und dann, ja, bringt Gott ihn Wachteln. Er bringt ihn so viel Wachteln, denn eine schlimme Sache, er richtet sie zum Teil auch hier noch. Es bringt ihn so viel Wachteln, dass es ihnen aus den Ohren rauskommt. Also schlimm, weil Gott einfach sagt, was die Israeliten da machen, ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Aber letztlich sind diese Leute, die dort beschrieben werden, ein Bild von uns Menschen. Denn manchmal ist das so, die Dinge laufen mal nicht so, wie wir uns das denken. Schon fangen wir an zu meckern. Schon passt uns manches nicht mehr. Bist du ein Beispiel mal? Ich kenne das von Gemeindestunden immer so. Fenster ist auf oder Fenster ist zu? Und das gibt es, seit es ein Fenster gibt, gibt es die Probleme unter Christen. Kennt ihr das? Und da gibt es immer, dem passt das nicht, dem passt jenes nicht. Und so sind wir Menschen. Und das sind die Israeliten. Das ist die Bilderbuchgeschichte Gottes über unser Leben. Halt, sorry, noch Kapitel 12. Dann kommt Kapitel 12 noch. Und das ist auch ganz wichtig, bevor wir dann 13, 14 weitermachen. Muss ich langsamer reden, müsst ihr ruhig sagen. Nämlich dann kommt Miriam und Aaron lehnen sich auf gegen Mose. Jetzt könnte man ja denken, Mose, du hast ja ganz schöne Schwachheiten hier gerade gezeigt. Und Mose war nicht immer auf der Glaubenshöhe, das stimmt. Wer war das je? Aber er hatte sich dann eine Frau genommen, vielleicht eine schwarze Frau, auf jeden Fall eine Kuschitin, wie das hier genannt wird. Und Gott hat das nicht weiter beurteilt. Ich will auch nicht davon ausgehen jetzt, wie das manche Ausleger machen, dass sie sagen, diese Frau ein Bild von der Gemeinde, von der Kirche, von der Versammlung Gottes, weil Gott hat sich, wie bei Josef, eine Frau aus den Nationen genommen für seinen Sohn. So heißt es mal im Vorbild eigentlich im Neuen Testament. Ja, dass also eine von Heiden, Gott Heiden gesegnet hat für seinen Sohn, die Gemeinde Gottes, und Juden aus beiden eins gemacht hat. Aber was Mose hier gemacht hat, er hat einfach eine kuschitische Frau genommen und Miriam wird als Erste erwähnt und Aaron merken das. Und was machen sie? Hat der Herr mit Mose allein geredet? Sie machen dem Mose Vorwürfe. Hör mal, Mose, bist du etwa was Besseres als wir? Redet Gott nur mit dir? Warum machst du sowas? Und da kommt die Antwort Gottes. Gleich prompt hinterher, das werden wir nachher noch merken bei Biliam. Ganz interessant, wie Gott Dinge beurteilt. Und das ist für uns mal ganz, ganz wichtig. Im übertragenen Sinn im Neuen Testament, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, es sei zwischen zwei oder drei Zeugen. Wenn wirklich Sünde da ist, wird Gott das immer richten, das ist ganz klar. Aber hier ist das nicht so. Und dann sagt er, Gott sagt, der Mann Mose, 12 Vers 3, war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden leben. Das ist ganz interessant. Gott sagt einfach, hör mal, über den Mann lasse ich dies kommen hier. Denn das Herz von Miriam und von Aaron war falsch. Und weil sie das gemacht hatten, sagt Gott, Miriam bekommt Aussatz und Aaron auch wird sterben. Und dann muss Mose, wird aufgefordert und dann richtig so innerlich, weil sie das so hört, da steht hier bei mir in der Bibel, Kapitel 12, Vers 13, Mose schrie zum Herrn, oh Gott, bitte heile sie doch. Mose macht das Not, als er das so sieht. Mose ist ein Fürbittender für seine Schwester, auch für seinen Bruder, natürlich auch für das Volk. Das wird wiederholt erwähnt, wie Mose einmal sagt sogar, im zweiten Mose 30ern, oh Gott, lösche mich doch aus deinem Buch. Beim Apostel Paulus gibt es eine ähnliche Stelle. Da sagte er, weißt du, ich wünschte von einem, für einen Fluch von Christus entfernt zu sein, für meine Brüder nach dem Fleisch, für die Juden sind. Römer 9. Da wird deutlich, welche eine Liebe zu diesem Volk geht. Und hier wird das Herz von Mose deutlich, ein Führer seines Volkes. Da schreit er im Gebet für seine Schwester. Vergessen ist diese Anklage. Herr, heile sie doch. Und da sagt Gott, okay, ich mache das, aber eine Woche muss ich mit dem Aussatz umkommen. Kapitel 13, und dann vielleicht noch ganz kurz ein Exkurs. Kapitel 11 haben wir gesehen, wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Gurken, Lauch, Zwiebeln, und wir sehen nur das Manna. Wenn Gott sie in das Land führt, Kapitel 5. Mose, dann wird es erwähnt, ein Land, wo Wasserbäche sind, Quellen, Seen, die aus den Bergen und den Tälern entspringen. Ein Land aus Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, wohin es ihr an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst und so weiter. Was fällt auf? Wenn Gott sein Volk segnet, dann sind Dinge, ich sage das mal mit meinen Worten, die gehen nach oben und sind lebendig. Lebendiges Wasser. Dinge, die nach oben ziehen. Und das sind alle Segnungen, die Gott schenkt seinem Volk. Eine Sache, die lebendig sind und Dinge, die nach oben sind. Und wenn die Leute nach Ägypten sich sehnen, wie die Israeliten. Ey Mann, Leute, ich würde heute viel lieber mal ein Fußballspiel gucken. Oder mal ins Kino gehen. Oder draußen schwimmen gehen. Oder ich möchte mal machen, was die anderen auch alle machen. Was die Welt um mich herum macht. Diese Dinge hinterlassen einen ganz bitteren Geschmack. Und du bekommst Mundgeruch dadurch. Lauch, Zwiebeln, Gurken, Knoblauch. Die sind die Früchte Ägyptens. Und die wohnen und die wachsen alle unten am Boden. Und ich sage mal mit meinen Worten, die ziehen dich nach unten. Das ist der Unterschied. Der Früchte Ägyptens und der Früchte, die im Land wachsen. Und Gott möchte eigentlich, dass du dich mit den Dingen beschäftigst, was nach oben zieht. Da, wo der Christus ist. Mose ist ein ganz beeindruckendes Vorbild. Einmal, dass er ihr Auge sein sollte, das hatte ja der Mose einmal in seiner Schwachstunde gesagt, wir haben gesehen, der Mann war sicherlich ein Mann wie du und ich, ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen. Und der Mann hatte auch manchmal so Situationen, dass er merkte mit dem Volk, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr Gott. Aber er war mehr selbstmütiger als alle anderen. Er war ein Mann des Gebets. Ich habe mal so verschiedene Stellen aufgeschrieben. Mose wird in Jeremia als einer von den drei ganz Großen erwähnt, die gebetet haben, wo Gott dann sagt, selbst wenn der Mose jetzt hier stehen würde, ich würde nicht mehr hören. Wie beeindruckend dieser Mann Mose war. Und dann hat er eine unbedachte Sache noch gemacht, die uns noch näher beschäftigen soll nach der Pause. Der hohe Priester war Aaron, Miriam. Aaron, denken wir dann, dass der hohe Priester war, den Gott eingesetzt hatte. Aber Aaron hatte auch Schwachstellen. Kaum, dass diese Götzenfigur, wie heißt das nochmal, der goldene Kalb, als das gebaut wurde, ja, kaum kommt er und machen einen Gott und Aaron unterstützt dieses Volk. Eigentlich eine schlimme Sache. Kaum, dass das Gesetz da war, soll es keine anderen Götter haben neben mir. Und redet mit Miriam gegen Mose. Eigentlich so, Leute wie du und ich, wenn man sich mal schnell hinreißen lässt, über andere negativ zu reden. Kaleb und Josua, beeindruckende Vorbilder, die werden uns jetzt vorgestellt in Kapitel 13 und Kapitel 14. Und der später, der Josua, der früher Hosea hieß, das sind Leute, die als einzige das Land Kanaan sehen werden. Dann die Töchter Zelofschatz. Töchter Zelofschatz würde man gar nicht mitrechnen, auch bei Frauen, die mal so Vorbilder sind, wo ich einfach sage, das sind Leute, die auf Gottes Wort sich stützen, sagen, Gott, weil du das verheißen hast, deshalb möchte ich das auch haben und sich auf Gottes Verheißung stützen. Beeindruckende Vorbilder, aber auch ganz furchtbare Negativbilder. Da ist ein Mann wie Bileam, von dem haben wir schon mal gehört, der hat eine zersetzende Lehre, was zu großem Irrtum führt und sein ganzer Weg geht ins Verderben. Ein geldgieriger Typ. Korah, der Sohn Jissas. Der Korah war ein Kehatiter, ein bevorzugter Mann. Der Widerspruch Korahs wird er später genannt, als der Geist Gottes ein Buch schreiben lässt, ist Judasbrief. Und in diesem Judasbrief wird eigentlich das Christentum unserer Tage skizziert. Und da wird eigentlich gezeigt, schau mal, so wird das mal kommen. Die Leute werden für Geld alles machen. Du kannst dich in die Kirche hinstellen und sagen, gib dir mal genug Geld, der wird alles schon sagen, komm, alle kommen in den Himmel. Ja? Auch der Teufel kommt in den Himmel. Ist heute alles möglich. Da sind Leute, wirklich richtig gottlose Leute, ich habe heute einen gehabt am Bibelstand, der dann eigentlich sagt, ich versuche den Leuten vorzustellen, die laden alle ein, kommt Mullah und wer da alle kommt, wir glauben doch alle an einen Gott, ist egal, Hauptsache wir sind alle zusammen und haben uns alle lieb. Was die Bibel sagt, was Gott sagt, interessiert nicht mehr. Das ist unsere Zeit. Dathan und Abiram genauso. Und Dathan und Abiram, das sind natürlich Leute, die machen es noch dreister. Die sagen in Kapitel 16, hör mal Mose, du bist doch ein ganz mieser, fieser Typ. Jetzt sind wir hier in der Wüste und du hast uns aus dem Land geführt, wo es Milch und Honig nur so geflossen ist. Und ihr habt ganz vergessen, was in Ägypten eigentlich für ein Geist ist. Welche Knechtschaft da gab, welche Sklaverei. Wisst ihr, vielleicht nochmal ein kleiner Zwischenschub. Ägypten, da herrschte der Pharao. Und ich sage das immer gerne, das ist ein Bild der Welt. Wisst ihr, wie es in der Welt abläuft? Furchtbar. Wir leben heute so gerne so ein bisschen fortschrittlich und modern. Ja, wir Sünde wird nicht mehr Sünde genannt, weil Sünde kann die, ja, ist ein unangenehmes Wort, das haben wir besser verbannt. Aber Sünde hat eine ganz furchtbare Eigenschaft. Sünde kettet. Und Sünde kettet und kettet und kettet. Und macht den Menschen kaputt. Führt den Menschen in Sklaverei. Und das soll mit dem Pharao und mit Ägypten symbolisiert werden. Und das vergaßen diese Leute und tun jetzt so, als ob das alles wunderschön war. Ich möchte ein Beispiel mal erwähnen. Wilhelm Busch war ein Pfarrer, der kommt in ein Haus und da ist ein Mann, der säuft. Und der ruiniert die ganze Familie. Hat er mehrere Kinder im Bergarbeiterviertel da in Essen. Und da sagt er, Mensch, Mann, merkst du nicht, dass du mit deinem ganzen Leben alles kaputt machst? Und ich habe wirklich massenhaft so Leute kennengelernt. Ob Alkohol, Drogen, egal was. Merkst du nicht, dass du die ganze Familie ruinierst? Mensch, hör doch auf damit! Da guckt der Mann, der Vater ihn an. Und dann sagt er mal, ich will dir mal was zeigen, Freund. Nimmt er seinen Sohn, der da gerade da ist. Komm her, Junge. Setzt ihn auf den Stuhl, holt ein Stück Schnur und dann umwickelt er den Sohn. Und umwickelt ihn, wickelt ihn. Und dann sagt er, brüllt er den Jungen an, hey Junge, los, steh auf! Und der Junge guckt seinen Vater an. Ich hab dir gesagt, du sollst aufstehen, Mann! Und dann fängt er an zu weinen. Ich kann doch nicht. Ich hab dir gesagt, aufstehen, Mensch! Ich kann doch nicht. Sagt er, seht ihr, so geht's mir. Das ist die Welt. Das ist die Welt, wo der Gott dieser Welt Satan ist. Und der versklavt. Und jetzt kommen diese Leute und sagen, war doch schön da. Es ging ohne Gott in die Dunkelheit. Und das ist das, was die Leute alles verwischen. Weil die Leute so mit christlichem Mäntelchen sagen, es war alles wunderbar, es ist doch herrlich da. Wir haben uns alle lieb und so weiter. Und das ist alles unter dem Motto, unter dem ganz großen Rubrik Christentum läuft das alles. Wohlgemerkt, das sind alles bekennende Leute, die sich so offiziell zum Christentum bekennen. Und jetzt sagt Gott, ich möchte euch das Land zeigen. Und wir werden ein paar Leute aussortieren. Wir haben 12 Stämme. Und aus diesen 12 Stämmen werden wir jemals mal einen raussuchen. Also haben wir 12 Kundschafter. Wir werden jetzt mal gucken, wie es in dem Land ist. Und das war ja ein Land, was von Milch und Honig fließt. Jetzt werden wir mal schauen, wie das Land so alles ist. Und dann kommen die Kundschafter wieder und sagen, ja, ist ganz gut. Land frisst seine Bewohner. Das Land ist sehr, sehr gut. Es fließt von Milch und Honig. Und das Volk des Landes ist stark. Aber besser nicht hingehen. Und es steht 10-2 gegen Kanaan. Und die haben noch extra hier so eine schöne, habe ich mal so ein kleines Bild gemacht aus dem Internet, so eine riesen Traube mitgebracht und gesagt, guck mal, was da wächst in Kanaan. Das ist Wahnsinn, wirklich Weintraube, so riesig, so groß. Bild der Freude. Vergessen die alles. Die hören nur, das Land frisst seine Bewohner, die sind sehr stark, das sind sogar Riesen, haben wir da gesehen. Riesige Leute, können wir nie gegen bestehen. Und Das ist sehr stark. Schaffen wir niemals. Und in dem Moment, wo Sie das sagen, vergessen Sie eins immer. Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Das macht ein Gideon später mal im Buch der Richter sehr deutlich, wo der nur mit 300 Mann gegen über 100.000 kämpft. Mit Gott sind wir immer in der Überzahl. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und diese Leute glauben null. Und Josua und Kaleb sagen, nein, mach das nicht, diesen Blödsinn. Das ist sehr, sehr gut, das Land. Und dann sagt Gott etwas ganz Furchtbares. Sie ehren Gott nicht. Dieses Land ist eigentlich sozusagen so ein Break, wie man so schön sagt. Eigentlich müssen wir jetzt eine Pause machen. Machen wir aber nicht. Müssen wir weiter. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten. Dann werden wir später angefangen. Jetzt sagt Gott, pass mal auf. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, 40 Tage, je einen Tag für ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeit tragen. Ihr sollt erfahren, was es ist, wenn ich mich abwende. Ihr wollt nicht mir glauben, ihr wollt mir nicht vertrauen, bitte. Dann werdet ihr erleben, wie das ist. Und eure Kinder, und jetzt sage ich immer mal was, mein kleines Geheimnis. Manche Leute, die sagen einfach, dass sie mit dem Glauben, mit den Kindern, ey, weißt du, wenn wir dann wieder zur Gemeinde gehen und die Kinder, die um der Kinder willen, machen wir nicht. Ich habe manche Leute gehört, um der Kinder willen wollen wir das und das nicht machen. Eure Kinder, sagt Gott, die werden das erleben, aber ihr nicht. Die müssen alle sterben. Alle über 20-Jährigen werden alle weggerafft. Und dafür, das ist diese Lücke, die wir haben zwischen Kapitel 19 und 20. 38 Jahre oder 37,5 oder 38 Jahre schweigt Gott vollständig. Wir werden das in Kapitel 33 nochmal finden, weil da so ein paar Stationen erwähnt werden, die in diese 38 Jahre hineingehören. Da wird nämlich erwähnt, doch noch, dass Gott doch noch hier und dort mit dem Volk gefahren ist, gereist ist. Aber das wird nirgends sonst erwähnt in der Bibel. Also, dass man Gott schon ernst nehmen muss. Und das ist eine Lektion, die wir hier ganz gut lernen. Und jetzt möchte ich vielleicht noch einen Punkt sagen dazu, weil der Josua und der Kaleb, die sagen das nicht. Und die kennen aber Gott, haben die kennengelernt. Die haben gesagt, der Herr ist langsam zum Zorn, groß an Ungerechtigkeit, groß an Güte, der Ungerechtigkeit und Übertretung vergibt. Aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen. Das sind 10 Leute. 10 Leute, die genau wissen, das ist anders, wie sie erzählen. Jetzt mache ich mal so eine Anwendung. Es gibt Leute heute, und ich kenne unzählige, die kommen mit der Bibel in der Hand. Und die sagen dir, im Himmel ist Jahrmarkt. Sie wissen ganz genau, dass es anders ist. Die sagen, Menschen führen in die Irre. Und die wissen genau, dass es anders ist. Die kommen mit einer riesigen Verantwortung. Und da sagt Gott, kann ich nicht. Die gebe ich dahin. Das ist so furchtbar. Wenn man liest, wie wenn Gott Gericht übt, das wird hier in Kapitel 14 deutlich, dass Gott diese Leute richtet. Wenn Gott diese Welt richtet, wo fängt er mit an? Er fängt mit seinem Haus an. Mit Menschen, die sich zu Christus bekennen und sagen, ich war doch in der Gemeinde. Ich war doch in der Versammlung. Ich habe doch Gottes Wort gehört. Ich war da. Ich habe meinen Platz eingenommen, ganz lieb. Da sagt Gott, wisst ihr, wie ich zuerst richte? Das bist du. Wenn du nie das getan hast, was ich wollte, dass du dich einen Dreck um meine Gebote gekümmert hast, dass du nie nach meinem Willen gefragt hast, dass du nur äußerlich da warst, aber im Herzen warst du weit weg. Wisst ihr, wem mich das erinnert? So ein bisschen an die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Der eine, der war ganz kaputt, der kommt zurück und der möchte Gott ehren. Und der andere, der war immer ganz nah beim Vater und der war eigentlich der verlorene Sohn. Das ist das Schlimme. Und dass wir das mitnehmen. Und dann sagt Gott etwas ganz Wichtiges. Gott, Mose betet für das Volk. Vergib doch die Ungerechtigkeit dieses Volkes. Nach der Größe deiner Güte, so wie du diesem Volk verziehen hast, von Ägypten an bis hierher. Gott sagt Mose, ich habe dich doch kennengelernt. Du hast doch nur vergeben, die ganzen Jahre jetzt. Bitte vergib doch auch das jetzt. Und dann sagt er, ich habe vergeben nach deinem Wort. Und jetzt kommt's. Jedoch so wahr ich lebe, soll die ganze Erde von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden. Denn alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme, wenn sie das Land sehen werden. Er sagt, die Leute sollen das nicht sehen. Aber 100%, sagt Gott, meine Verheißungen werden sich erfüllen. Dieses Land, Kanaan, nicht nur, sondern die ganze Erde wird einmal sehen, wie mächtig ich bin. Und wisst ihr, wenn ich heute manche Dinge sehe, wie sich unsere Gesetzgebung verändert, aber rasant negativ verändert, wie keine Ehe mehr Geltung hat vor Gott, wie man heute alles gleichschalten will, da könnte man sagen, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wenn ich nicht wüsste, dass hier einer ist, der sagt, mein Wille wird einmal geschehen in dieser Welt. Da wird einmal einer kommen, der wird regieren in Gerechtigkeit. Das sagt Gott. Und das macht uns Gott in seinem Wort deutlich in 4. Mose 14. Kapitel 15 gehen wir weiter. Dann wird über noch verschiedene Dinge, über den Sabbatschänder, ganz schlimme Sache, wird noch einmal erwähnt. Quasten am Gewand, wenn, also Sie sollten immer eigentlich so daran denken, an das Wort Gottes. Was alles passieren wird, daran sollt ihr denken, wenn ihr das Land haben werdet. Und dann kommt Kapitel 16, da muss ich nämlich jetzt wirklich ein bisschen einbeeilen. Die Rebellion kommt ja jetzt hier oben an, das wird ja richtig heftig jetzt. Und Korah, ein Kehatiter, wir erinnern uns, der Mann, der also die heiligsten Dinge der Stiftshütte trug, des Zeltes, Datan, Abiram, Söhne Rubens und noch 250 Genossen. Und alle kommen dagegen und was sagen sie? Hey, sagen sie, lass es genug sein, die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, der Herr ist in ihrer Mitte, nach dem Motto, spielt euch nicht so auf, als wärt ihr die Einzigen hier, die hier zu bestimmen haben. Wir wollen auch was mitreden, wir machen Demokratie. Jeder, wir haben eben gerade die Demokratie gesehen, 10-2, war eigentlich gegen Kanaan, wir hätten gleich wieder zurückgehen können nach Ägypten, wo wir hergekommen sind. Und jetzt kommen welche und sagen, hör mal, Mose und Aaron, ihr tut immer so, als ob ihr alleine die Leute wärt, welche. Wir wollen jetzt auch mal was machen, wir wollen jetzt auch mal hier Priesterdienst ausüben und so weiter. Es war schon lange den Leuten, und Gott hat manchmal auch in seinem Volk immer verschiedene Aufgaben gegeben. Und jetzt kommen die Leute und sagen, da wollen wir alles anziehen. Wir haben jetzt hier zu bestimmen, wir machen jetzt hier, wir sind die Macher. Und Mose hört das und fällt auf sein Angesicht. Denkt, das kann nicht wahr sein, haben sie immer noch nichts gelernt. Und Korah und seine ganze Horde. Und da sagt er, gut, wir will mal hören, was Gott sagt. Er wird nicht selbst entscheiden. Am nächsten Morgen, da wird Gott entscheiden, wer heilig ist. Und dass er zu sich nahen lassen, wen er erwählt. Wer also wirklich in die Gegenwart Gottes gehen kann, wer wirklich in das Allerheiligste gehen kann, da war immer nur der Hohepriester. Vielleicht nochmal für die, die das nicht so kennen. Hohepriester ist ein Bild von Christus. Und das Allerheiligste ist eigentlich der Himmel selbst. Und Christus ist mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste gegangen. Und Gott hat eigentlich die ganzen Jahre und Jahrhunderte eigentlich Bilder dem seinem Volk vorgestellt. Er sagt, glaubt mir doch, vertraut mir mal. Das, was ich euch hier vorstelle, sind eigentlich Dinge, die sich mal erfüllen werden, und zwar in Jesus Christus. Und jetzt kommen die und sagen, pass mal auf, interessiert mich eigentlich gar nicht, was Gott will. Das sind aber Leute, die formal zu Gottes Volk gehören. Jetzt möchte ich nochmal versuchen, eine Anwendung zu machen. Es gibt heute Leute mit Professuren der verschiedenen christlichen Akademien. Und die sagen, was? Jesus gestorben, auferstanden? Wer glaubt in so einen Quatsch? Da kommt eine Frau, ich habe das glaube ich mal erwähnt hier, meine Kollegin, die hat einen Mann verloren. Und dann kommt der Pfarrer, macht die Beerdigung. Und dann sagt die Frau, sagen Sie mal, Pfarrer, können Sie nicht mal was erzählen über Hoffnung? Für die Frau fiel eine Welt zusammen. Und die Frau hatte keinen Glauben. Aber jetzt war die Chance, ihr zu sagen, guck mal, da ist einer, der dich lieb hat. Der ist gestorben für dich. Und deshalb gibt es Auferstehung. Und wenn wir mit Tod konfrontiert werden, dann deshalb, weil Gott uns klar machen will, es geht weiter nach dem Tod. Tod ist kein Punkt, sondern ein Komma. Es geht weiter. Dann sagt der Pfarrer zu ihr, na, Sie glauben euch diesen Quatsch. Willkommen in Berlin, in der Realität. Das sind diese Leute, wie Datan, Abiram, Korah und seine Rotte. Das sagt Gott, die habe ich schon gerichtet. Die habe ich schon gerichtet. Es gibt wirklich, ich kenne einen Mann, der ist in der Kirche in Berlin, ist der zum Atheisten geworden. Und das wird wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Das ist eigentlich, was Gott eigentlich in seinem Wort vorbildet. was wir eigentlich im Neuen Testament so über das Buch 2. Timotheusbrief, 2. Thessalonischer Brief, im Judasbrief und in Offenbarung 2 und 3 so vorgeschattet finden, besonders in Kapitel 3 ab Vers 20 oder ungefähr so 14, 15, wo Laodicea kommt, wo der Herr sagt, ich werde sie ausspeien aus meinem Mund. Das ist Christentum lauwarm. Ja, das meine ich damit, weil das überhaupt nichts mehr mit Glaube zu tun hat. Hier ist nur noch Auflehnung gegen alles, was göttlich ist. Wo ein Mann, diese Leute bekommen auch überall, bei allen Talkshows werden die natürlich eingeladen, da freut man sich, der Kirche eins auswischen. Die letzte ein bisschen Glauben noch aus den Leuten raustreiben. Und diese Leute, die werden eingeladen bei den Talkshows. Dathan, Abiram, Korah, alle dürfen herzlich, alle herzlich willkommen und 250 die Applaus klatschen. Und das ist das Furchtbare, ihr Lieben, das Tragische, dass das Schule macht in fast allen Bereichen heute. Und dann ist das Gericht entsprechend schlimm. Der Kehat, der ist ein Verwandter von Aaron. Der hat sich vielleicht gedacht, na pass mal auf, Aaron, mein Onkel, ich glaube es ist ein Onkel oder ein Cousin, lass es genug sein, die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, Jahwe ist in ihrer Mitte, warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Und Dathan, Abiram, der sagt zu Mose, ist es dir zu wenig, dass du uns aus einem Land, wo Milch und Honig fließen, herausgeführt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Musst du dir auch noch als Herrscher aufspielen? Das sind diese Leute, die leider heute in der Gemeinde Gottes dieser Welt das Sagen haben. Und auch 250 Leute aus der Versammlung, alles berufene Fürsten, wie das so die Schrift sagt, sie werden lebendig in den Abgrund fahren. Wie immer das geschieht, ich habe das als eine, vielleicht als kleiner Punkt noch, genau, weil das eine kleine, für mich Gedenkstütze war. Hinter all diesen Dingen steckt immer Satan selbst. Das muss man sich einfach klar machen. Satan ist eine absolute Realität und er ist der Verkläger der Brüder. Und das, die Verkläger, da benutzt er so eine Leute. Und manchmal, ihr Lieben, kann der auch dich und mich benutzen. Denkt mir mal an Petrus, ja. Herr, das widerfahre dir ja nicht. So sind wir. So sind wir Leute. Und so beschreibt Gott uns Menschen. Ungefähr 3500 Jahre her, die Geschichte. Und die ist immer noch so aktuell, ihr Lieben. Und was, das wollte ich nur noch dazu sagen. Fraglich ist es wirklich, wann Korah genau, wie er gestorben ist. Es gibt Ausleger, die haben das, sagt, er ist also wirklich von der Erde verschlungen worden. Also da war irgendwie, hat sich die Erde aufgetan, so wie das die Schrift andeutet. Andere Ausleger meinen, er ist mit demselben Feuer verschlungen, das auch die 250 Aufständigen verschlang. Wie immer das gewesen ist, Gott richtet solche Leute. Das muss man einfach klar machen. Diese Leute haben nichts, was mit Glauben in Verbindung steht. Aber es ist einfach eine ernste Zeit, weil es eine ganz ernste Geschichte ist, weil sie in unsere Zeit hineinredet. Und jetzt möchte ich euch etwas Positives sagen. Es steht extra dort, die Söhne Korahs starben nicht. Ganz wichtiger Punkt. Und jetzt lies mal Psalm 84. Jetzt könnte man ja sagen, weißt du doch, mein Vater? Oder wird vielleicht jemand sagen, ha, ich würde sagen, hör mal weiter, hör mal, waren nicht deine Eltern? Waren die nicht bei den Korah mit bei, die da alle umgekommen sind? Ja. Und dann willst du hier überhaupt mal über Gottes Volk sagen? Ja, natürlich. Warum? Weil Gottes Gnade das kann. Gottes Gnade ist so gewaltig, dass auf einmal diese Söhne Korahs einen Psalm schreiben. Und der ist so herrlich, kann ich euch schon mal raten, lies ihn mal zu Hause in Ruhe. Dem Vorsänger auf der Gittit. Und jetzt kommt's. Von den Söhnen Korahs ein Psalm. Am liebsten hätte ich gesagt, oh, pff, nicht erzählen. So. Soll doch Kinder wissen, wer ich bin. Nee, sag Gott, kann ruhig jeder wissen. Kann ruhig jeder wissen, dass ich gnädig bin. Das darf jeder erfahren. Und dann, diese Leute, die hatten eigentlich kein Empfinden für Gottes Haus. Wie lieblich, sagen die Söhne Korahs, sind deine Wohnungen. Jahweh, der Herrscharen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Das ist mir gar nicht langweilig bei dir, Gott, sagt Korah. Das ist Korahs Söhne, nicht Korah. Korah sagt, null Bock, Gott. Null Bock auf euch, Mose, Aaron. Und all ihr Leute, die ihr so kleinlich meint. Ganz anders, die Söhne Korahs. Das wollen wir einfach so mitnehmen und einfach uns motivieren lassen durch Gottes Wort. Die Räucherpfannen, also ich nenne das mal so als ewiges Andenken. Wenn du dann in das Zelt gehen wolltest als Priester, da musstest du an dem Räucheraltar vorbei. Und diese Räucherpfannen, die wurden mit daran gehauen. Die wurden da so durch Feuer heiß gemacht. Und dann wurde das Metall so ein bisschen, wurde das dann die ganzen Räucheraltar verziert, damit man immer wusste, ach, guck mal, das ist doch noch ein Teil von den Räucherpfannen. Die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte am anderen Tage wieder gegen Mose und Aaron. Es geht also weiter. Von der vielen Mohrerei möchte ich gar nicht mehr viel erzählen. Nur noch ganz kurz die rote junge Kuh. Gott begegnete den Verunreinigungen der Wüste mit einer roten Kuh. Jetzt bin ich gläubig geworden. Ich laufe unterwegs mit meinem Herrn. Und jetzt gibt es unterwegs Verunreinigungen. Dann sagt Gott, ich habe ein Mittel, wie deiner Verunreinigung gewährt wird. Und dann lässt er eine rote Kuh kommen. Die muss bestimmte Voraussetzungen haben. Die durfte keinen Fehler haben, kein Makel, kein Gebrechen. Und die durfte noch nie mit einem Joch in Verbindung gekommen sein, mit einem anderen Tier. Und das spricht eigentlich davon, von wem? Ich hatte es zu Anfang schon mal erwähnt, von Jesus Christus, meinem Herrn. Und da wird auch erwähnt, der kannte keine Sünde, der tat keine Sünde und Sünde ist nicht in ihm. Alle drei Dinge erzählt uns und zeigt uns Gottes Wort über den Person des Herrn Jesus Christus. Und solch einen Herrn brauchten wir, wenn es in den Sachen mit Gott Vergebung geben sollte. Einen Herrn, der in allem wirklich vollkommen ist. Das macht der Hebräerbrief deutlich. Und der Hebräerbrief nimmt auch Bezug auf dieses Blut von dieser roten jungen Kuh. Er sagt, ja, guck mal, und dann, wenn du dann diese Asche genommen hast von diesem Verbrennen und von den, und das heiligte die, die da verunreinigt waren. Wie viel mehr, sagt er, wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Also wenn sowas schon im Alten Testament dazu diente, dass der in Verbindung kommen wollte mit Gott wieder, der wieder neu die Freude der Gemeinschaft haben wollte, dann musste der diese Zeremonie über sich ergehen lassen mit der roten Kuh. Wie viel mehr ist derjenige, hat er die Rettung und die Reinigung, erfährt er die, der an Christus glaubt, der einfach wieder vertraut, dass das, was Christus getan hat, für allemal ausreicht. Ihr Lieben, und damit will ich wirklich jetzt langsam mal Schluss machen, damit wir mal einen Kaffee oder sowas kriegen. Nochmal ganz kurz, haben wir gesündigt, wir sind in dieser Welt, wir sind Kinder Gottes und jetzt kommen Situationen in unser Leben, wo Sünde mich niederwirft, dann brauche ich nicht liegen bleiben. Da gibt es ein Rettungsmittel und das war hier diese Asche der roten Kuh, die wurde dann auf die Verunreinigung des Unreinen gesprengt, das reinigt. Und diese rote Kuh muss bestimmte Voraussetzungen haben und das erinnert an das Opfer Christi. Der ist einmal für uns geopfert worden, um unsere Sünden wegzutun, aber auch das Blut Jesu Christi, das reinigt uns von aller Sünde. Da geht es nämlich auch darum, wenn wir gesündigt haben. Das ist dasselbe Opfer, derselbe Herr, dem wir dann die Schuld und Sünde bekennen, sagen, Herr, das ist wieder vorgekommen. Ich wollte das nicht. Entschuldige bitte. Ich möchte es dir bekennen. Und ich möchte wieder neu diese Freude haben der Gemeinschaft mit dir. Ich möchte weiter mit dir leben. Und jetzt endlich kommen wir nach Elim, Palmenbäume, Schatten, Wasser und Kaffee. Kleine Pause.